Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Waffeln einer Frau. Und heute, lieber Clemens, kommt jemand, das ist für mich schon wirklich, ich möchte nicht sagen Kindheitserinnerung, aber doch, ich verbinde mit ihm die ersten Erfahrungen beim Fernsehen. Mhm. Die haben wir nämlich fast zusammen erlebt. Matthias Obtenhöfel ist unser Gast.
Hat sich auch ein bisschen angehört wie ein Gespräch unter Freunden.
Ja, ist es auch. Weißt du, ich kenne seine Kinder und seine Frau und ich war bei ihm zu Hause und ich habe einfach jahrelang mit ihm zusammengearbeitet. Und dann haben wir uns aber plötzlich auf einen Schlag überhaupt nicht mehr gesehen. Und deswegen umso schöner, wenn man sich dann ab und zu mal trifft.
Und der sowas erzählt wie Geheimnisse von seinem Fitnesstrainer zum Beispiel.
Ja, klar. Der trainiert ja jetzt. Der Opti. Ja. Ich kenne ihn ja noch unter dem Namen Opti. Mhm. Und der Opti war ein relativ schmächtiger, ich sag jetzt mal leicht kränklicher junger Mann. Mhm. Ja. Und jetzt hat er sich ja zu seiner Maschine auftrainiert. Ja. Und da können wir ja jetzt mal reinhören, wie er das geschafft hat. Das ist ja vielen, vielen schwächlichen und dünnen jungen Männern da draußen, gibt es ja vielleicht auch Männern wie dir, Clemens.
Dünnen jungen Männern, ja genau.
Gibt das ja vielleicht auch so ein bisschen Kraft und Mut, weißt du, man kann irgendwann als Matthias Obtenhöfel am Ende rauskommen.
Und noch einmal kurz Respekt, Barbara. Das hätte auch nicht jeder geschafft, wahrscheinlich, weil ihr euch so gut kennt. Er gibt zu, dass er quasi die Verträge von Mask Singer bricht.
Ja.
Und verrät uns genau die Details dazu.
Ja. Hört doch bitte selber rein und macht euch ein Bild. Bei den Waffeln einer Frau heute Matthias Obtenhöfel.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Oh Gott, heute bin ich aufgeregt, weil ich ja einen alten Kollegen treffe, beziehungsweise einen Kollegen, den ich schon sehr lange kenne. Wenn man zu ihm sagen würde, wenn er sagen würde, warum tragen Sie eine Maske, dann wäre das völlig falsch. Er moderiert nämlich mit großem Erfolg The Masked Singer und auch sonst eigentlich alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Wir freuen uns auf Matthias Obtenhöfel.
Barbara, ich freue mich auch. Das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. So viele Bäume gibt's gar nicht, die ich hochklettern muss und kann.
Ja, inzwischen. Wir können gar nicht mehr.
Nein. Die Bäume sagen inzwischen auch, ach komm, da ist er. Aber das Schöne ist, ich kann mir wirklich und möchte mir auch wirklich die schönen Bäumchen aussuchen und bin sehr dankbar, dass ich das machen kann, so, weil so die hässlichen Krüppelkiefern, die lasse ich doch am Wegesrand stehen und sage, nee, das soll jemand anders machen.
Ich weiß, und glücklicherweise gibt es ja auch genug Leute, die, weißt du, jede Mutter findet ihr Kind ja schön und deswegen gibt es natürlich auch viele, die sagen, ach, so eine Krüppelkiefer, da habe ich mein Leben lang drauf gewartet. Aber wir zwei, wir haben ja wirklich die goldene Zeit des Fernsehens fast noch so wie Thomas Gottschalk miterlebt, wo man so sagen kann, man konnte sich ausprobieren. Als ich dich kennengelernt habe, Matti, du warst ein Superstar. Du warst jeden Tag im Fernsehen. Wir konnten ja auch so viel Scheiß machen und keiner hat's gemerkt. Heute kommt ja nach 2 Tagen einer rein und sagt, läuft nicht, tschüss. Wenn überhaupt noch einer kommt, vielleicht schreiben die auch nur eine Mail.
Das ist völlig richtig, bis auf der Begriff Superstar, den sollte man nochmal ein bisschen definieren. Wir reden davon 97 oder 98 oder 99 kriegte ich dann tatsächlich Hast du Töne und das war ja letztendlich meine erste richtige Sendung, also bis auf Wake-up, aber Wake-up war auch niemals eine richtige Sendung, das weißt du selber.
Entschuldige bitte, das ist das Format, wo wir beide uns kennengelernt haben und uns lieben gelernt haben und dieses Format, dem wir, lass es uns bitte nochmal zusammen sagen, alles zu verdanken haben.
Das ist richtig. Aber es war insofern keine richtige Sendung, weil wir es ja gar nicht als Arbeit definiert haben. Weil wir sind
ich habe ja nur gegessen. Ja. War ja eine Frühstücksshow. Und wenn man mir was zu essen hinstellt, das muss man vorher wissen, dann nehme ich das auch aus Respekt vor der Küche und sehr ernst.
Es wurde ja ein Satz mal irgendwann formuliert im deutschen Fernsehen. Essen im Fernsehen macht man nicht. Und das haben wir sehr ad absurdum geführt. Weil es gab, glaube ich, gar keine Moderation in dieser Stunde, wo wir nicht gekaut haben. Aber das war uns egal, das hat uns Spaß gemacht. Aber es war für uns, finde ich, gar keine Arbeit, sondern wir sind da hingegangen, hatten 48 Stunden die beste Zeit der Woche. Zwischendurch kam mal...
Das war auch Wochenende, das muss man sich jetzt nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe Samstag, 3 Jahre meines Lebens von Freitag bis Samstagabend in Mainz meine Zeit verbracht. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, that's the most glamorous thing. Und nochmal zum Essen, was sehr lustig war. Ich habe ja damals auch schon kein Problem damit gehabt, mit vollem Mund zu sprechen. Und dann flog das auch so rum und war wirklich nicht besonders appetitlich.
Ja, du dagegen, auf die Brille
besser irgendwie erzogen. Ja, du hast immer gekaut und hast so gemacht. Und hast erstmal gekaut und runtergeschluckt. Dadurch sind natürlich auch Pausen entstanden, die ich dann wiederum mit vollem Mund füllen konnte.
Und also, ganz ehrlich, du warst dankbar drüber. Ja.
Oh, ich habe immer dann, wenn jemand anderes gekaut hat, habe ich mir gedacht, jetzt kommt meine Zeit.
Da grätsch ich mal rein. Nein, es war Samstagnachmittag. Und AZ-Beginn, Aufzeichnungsbeginn, war um 15.30 Uhr, also exakt zum Anpfiff der Fußball-Bundesliga. Und du weißt, was das mir damals wehgetan hat, was das mit mir gemacht hat. Wir hatten ja damals noch keine Smartphones. Wir konnten ja nicht unterm Tisch, konnte ich ja nicht gucken, ob Gladbach führt oder nicht.
Das war eine harte Zeit, das war mir gar nicht so bewusst. Du warst ja für 3 Jahre auf Entzug praktisch.
Nee, noch länger, weil ich habe ja schon es früher gemacht und ein halbes Jahr länger als du. Das war ja auch noch mal gemein.
Aber ich habe dich da zurückgelassen und bin weitergezogen. Ja. Ich habe dann Karriere gemacht und habe den Oppenhöfler einfach in Mainz im Studio vergessen.
Ja, das ist richtig. Du bist weitergezogen. Ich in der Sekunde natürlich auch sofort die Karawane angeschmissen. Habe gesagt, okay, wenn Barbara aufhört, nee, dann mache ich auch was anderes. Und dann hatte ich irgendwie 3 Monate später die Quizshow in Sat.1. War auch nicht ganz so schlecht. Aber dieses halbe Jahr, als du gegangen bist, das war hart. Vor allen Dingen, weil ich weiß gar nicht, ob du es verfolgt hast. Aber wir haben ja dann On-Air-Castings gemacht. Dann wurden mir ja andere Barbaras zur Seite gestellt.
Zugeführt, ja. Die auch nicht schlecht. Und die kosten nur die Hälfte.
Ja, und da waren drunter Andrea Kaiser. Ja. Die es dann übrigens geworden ist. Die hat dann das ganz Große losgezogen, weil sie hat es dann mit Alexander Matzer gemacht. Aber wer war noch dabei bei dem Casting on Air? Janine Reinhardt.
Ja.
Heutige Ullmann, damals auch Reinhardt.
Ja. Es ist ja nochmal gut gegangen, ja. Gell, am Ende.
Für beide
es
von uns.
Es ist schon nochmal gut gegangen.
Für beide von uns.
Was ja wirklich, ich meine, du warst fußballaffin, wäre zu wenig gesagt. Du warst ein Fußballfreak immer. Und
verrückt.
Dann hast du... Ja.
Verrückt.
Ja, verrückt. Einfach
Fußball.
Verrückt.
Einfach Fußball verrückt.
Aber für im positiven Sinne.
Ja.
Und dann hast du es ja wirklich geschafft, deinen Traum zu leben. Das ist ja was. Ich meine, wenn so eine Stelle frei wird, ja, in irgendeinem Fußballformat und jetzt hast du sie ja alle moderiert, dann ist es ja so wie, ich weiß es nicht, wie wenn der Konzertmeister bei den Berliner Philharmonikern gesucht wird. Das passiert alle 25 Jahre mal, dass diese Stelle frei wird und du bist da in die Lücke gesprungen. Das ist schon ziemlich geil, ehrlich gesagt.
Das war wirklich vom Schicksal sehr, sehr nett. Tatsächlich war das ja auch so. Es gibt sehr viele Leute, die ich noch aus der Schulzeit kenne und so und die mir damals dann geschrieben haben und gesagt, Matti, das war doch immer dein Traum, die Sportschau, ja. Das war immer dein Traum. Ich weiß nicht, ob ich euch damit auch genervt habe damals bei Weckup, ich glaube aber ja. Und ich wollte ja diesen Job überhaupt, also ich habe ja mein BWL-Studium nach 2 Wochen, immerhin habe ich habe brutto habe ich 2 Wochen durchgehalten, netto 2 Tage, wenn man ehrlich ist. Und
aber du kanntest den Unterschied zwischen brutto und netto,
ja,
nach diesen 2 Wochen.
Und dann dachte ich, mehr lerne ich nicht in einem BWL-Studium, ganz ehrlich. Das ist das Wichtigste. Und ehrlich gesagt, viele, viele von unseren Fernsehkollegen kennen diesen Unterschied bis heute noch nicht. Und das ist dann gefährlich, wenn dann irgendwann mal die Post reinflattert.
Wieder gehen noch Steuern weg.
Ja, genau. Was? In Deutschland? 50%? Na, das ist aber
die Hälfte unserer Kollegen haben genau mit dieser Rechnung ein Problem, weil ihnen eben die 2 Wochen BWL-Studium fehlen.
So, und die hatte ich absolviert, erfolgreich, und habe ja dann irgendwann gesagt, als ich mich so umgeguckt habe, in der Mensa, der Prof hatte ein Mikrofon, und dann hörte ich den irgendwie so ein bisschen hallig, 500 Meter Luftlinie entfernt, und guckte mich so um und dachte so, das ist doch jetzt nicht die Zukunft für mich in den nächsten 3 Jahren. Überall nur Faltenröcke und Einstecktücher und so, und dachte ich, nee, ich glaube, das mache ich nicht. Dann habe ich noch ein paar Erstsemesterpartys mitgenommen und bin dann im Herbst bin ich dann zu meinen Eltern zurück.
Die Faltenröcke lagen nur so im Hof verteilt.
Nein,
irgendwie.
Nein, Entschuldigung.
Und du hattest die Party verlassen.
Nein, Entschuldigung.
Auf zu Neunufern.
Nein, ich war auch damals Brillenträger und damals waren Brillen nicht so angesagt wie heute.
Ich weiß, ich war ja auch einer.
Ja, genau. Dann weißt du, wovon wir Glasbausteinopfer reden. Und dann habe ich meine Eltern gesagt, also ich habe noch ein verbales Päckchen für euch an Weihnachten. Ich werde nicht zurück nach Würzburg gehen.
Oh, das ist aber hart für Eltern, wenn das gleich in den ersten Wochen zum Straucheln kommt, sage ich mal.
Aber meine Mutter hat einen sehr, sehr weisen Satz gesagt. Sie meinte damals, lieber jetzt als nach 12 Semestern. Und das fand ich sehr gut. Und dann haben wir uns auf einen Deal eingelassen. Ich fahre jetzt mit Freunden in Skiurlaub und wenn ich dann wiederkomme, dann habe ich einen Plan. Und dann habe ich mir halt überlegt, was wollte ich eigentlich immer werden früher als Kind? Und da fiel mir ein, ja, ich habe mit 8 Jahren schon Interviews unter der Dusche geführt, mit der Duschbrause in der Hand und war Dieter Kürten und Karl-Heinz Rummenigge in einer Person. Meine Eltern haben sich vom Badezimmertürchen totgelacht und haben dann irgendwann gesagt, als dann auch wieder Post kam, nicht vom Finanzamt, sondern von den Stadtwerken und gesehen haben, oh, die Wasserrechnung ist aber horrend geworden. Das ist ja ganz niedlich mit deinen Interviews, aber mach das mal, während das Wasser aus ist. Aber ich habe früher schon den Kicker und alles verschlungen und das war immer mein Kindheitstraum, habe den aber nie verfolgt, weil ich dachte so mit 15, 16, also Sportreporter, das sind die eine 1 in Deutsch haben ab der ersten Klasse. Damit konnte ich nicht dienen, ehrlich gesagt. Ja. Und dann habe ich mich das gar nicht getraut, weiter zu träumen. Und dann habe ich aber, nachdem ich da dieses BWL-Studium erfolgreich vor die Wand gefahren habe und gesagt habe, nee, Stecker ziehen, weiter geht's, habe ich mich zurückerinnert, habe gesagt, naja, vielleicht sollte man vielleicht das machen, wofür man richtig brennt. Und dann habe ich bei einer Tageszeitung angefangen und irgendwann ging es dann so weiter. Und dann kam es zu Viva, dann war die wunderbare Sendung Weg ab irgendwann da. Dann kamen andere Shows. Das war alles schön und ich habe auch jede einzelne geliebt, aber ich wollte natürlich irgendwann zum Sport. Und dass das dann mit der Sportshow 2011 dann funktioniert hat, weil die mich dann ab und zu gesehen haben bei Pay-TV-Anbietern wie Arena oder Liga Total. Ja, das war dann natürlich wirklich ein Kindheitstraum, der in Erfüllung ging.
Jetzt ist ja so, ich meine, wir alle wissen ja noch, wie das früher war, ihr steht da, ihr seid die Experten, was schon mal natürlich ein geiler Job ist und dann redet man ja auch nochmal mit dem einen oder anderen Fußballer. Da ist es ja ein bisschen so, dass das früher schon ein bisschen dankbarer war. Wir erinnern uns daran, dass es gab komplett ungeschulte Leute, die einfach dahergeredet haben, wie ihnen der Schnabel gewachsen war, die sich auch nichts geschissen haben, die auch mal was gesagt haben, was nicht durchdacht war, was politisch vielleicht nicht korrekt war. Das hatte natürlich einen hohen Unterhaltungswert und einen hohen Authentizitätswert. Ist das heute auch, blitzt das ab und zu noch durch oder merkst du, dass du es da mit vollgeschulten Leuten zu tun hast, die wie so ein Vorstandsvorsitzender durch 60 Medientrainings gegangen ist?
Das ist tatsächlich schon eine Entwicklung, die in der Fußballerbranche stattgefunden hat, ganz klar. Also deswegen wird ja immer geschrien nach, wir brauchen wieder Typen, wir brauchen wieder die Effenbergs, die einfach mal den Finger zeigen oder auch ein Lothar Matthäus, was ja sehr, sehr lustig ist. Vor einer halben Stunde wurde mir auf Insta schon wieder irgendein Ausschnitt von Lothar Matthäus von 1993 zugespielt, wo er durchdreht, wo er den Interviewpartner beschimpft. Und wenn man ihn dann heute hört, wie er ja auch immer wieder manchmal erfolgreich dann versucht, die Sätze wunderbar ins Ziel zu bringen, und das klappt ja auch meistens, ist Lothar da natürlich auch durch eine Entwicklungsschleuder gegangen. Das ist ja Wahnsinn. Aber klar, das ist schon so, dass die Interviews früher anders waren als heute. Aber ich habe so das Gefühl, wenn man sich so ein paar Typen anguckt, die jetzt gerade noch ganz blutjung sind und aber eine große Karriere vor sich haben, nennen wir mal Nick Woltemade, weil ich den gerade bei der U21-EM lange verfolgt habe. Das ist wieder so ein Typ, der geht wieder in Richtung Thomas Müller, wo auch dann mal bei jedem Interview Aktion ist.
Was rauskommt.
Wo man das Gefühl hat, der Junge ist smart, der ist eloquent, der ist gelangweilt von gelangweilten Interviews. Insofern, er gibt sich immer Mühe, wenigstens was zu sagen, was auch gehaltvoll ist. Und einen guten Witz hat er auch. Also die Hoffnung gibt es schon, dass das nicht weiterhin, wie vielleicht in den letzten Jahren, vermehrt so eine gestellte Medienschule ist.
Hinter dir, ich sehe es gerade, ich hatte es für abstrakte Kunst gehalten, aber jetzt gucke ich genauer hin, es ist ein Trikot, es ist ein Deutschland-Trikot mit der Nummer 7 und da haben auch Leute unterschrieben. Was ist das genau in einem Rahmen? Sehr schick, sieht sehr gut aus. Von hinten sieht es, also von Weitem sieht es fast ein bisschen aus wie Picasso.
Ja, ich habe es nämlich extra nicht gerade aufgehangen, sondern tatsächlich so ein bisschen verwischte Kunst.
Aber das widerstrebt dir eigentlich. Ja, du wolltest es doch erst noch bügeln und dann ganz gerade da reinlegen.
Ja, das ist richtig. Und ich kriege auch jedes Mal so einen latenten Schock. Es ist immer so ein Phantomschmerz, wenn ich in das Büro komme. Aber es sieht wirklich so besser aus, weil es ein getragenes Trikot von Basti Schweinsteiger aus dem WM-Finale 2014. Und
Das hast du. Boah, Matthias, da sitzt du ja auf richtig Geld.
Ja, er hat zwei getragen und das hat er mir dann auch unterschrieben und das ist wirklich von 2014, wo ich im Maracana dieses WM-Finale moderieren durfte.
Nicht dein Ernst, nicht dein Ernst. Das ist natürlich wirklich, also Das ist kein Zufall.
Dass ich da moderiert habe, ist kein Zufall, weil die ARD mich tatsächlich eingesetzt hat für diese
Welt. Ja gut, aber ich meine, die hätten ja jeden nehmen können, aber dass es auf dich gefallen ist. Hast du eine gute Leistung abgeliefert? Ist es so, dass man sagt, okay, das war jetzt the moment of my life. War ich an dem Abend richtig gut oder war man so, dass man sagt, hätte ich am Abend vielleicht die Vitamintablette nehmen sollen? Hätte ich mich besser ausruhen sollen? Wäre ich mal morgens noch zur Lymphdrainage gegangen? Warst du in der Topform deines Lebens?
Also Mehmet und ich waren wirklich tatsächlich in der Topform unseres Lebens und wir hatten das Gefühl, dass unser Vibe an diesem Tag auch irgendwie nach unten auf den Rasen gespült wurde, weil wir hatten so Bock auf dieses Finale und die ganze WM war so fantastisch. Wir hatten die beste Zeit unseres Lebens. Wir waren 5 Wochen auf dieser ominösen, wunderbaren Dachterrasse oberhalb der Copacabana mit dem Zuckerhut im Hintergrund. Es waren jeden Tag 60 Grad in der Sonne.
Kannst du gar nicht so gut.
Es war herrlich.
Hast du dich gut eingecremt?
Es war herrlich. Ich weiß nicht, wie viel Deckweiß wir uns immer ins Gesicht geschmiert haben, aber es hat nichts genutzt. Wunderbar war, wir hatten ja diese Dachterrasse im Wechsel mit dem ZDF und Olli Welke und Olli Kahn, die sind immer weggeflossen. Das war unfassbar. Das war ein Bild für die Götter. Wir sind immer auch, nicht immer, aber manchmal, wenn wir an den freien Tagen, also unseren ARD-freien Tagen, dann nichts zu tun hatten oder kein Spiel zu moderieren haben, sind wir trotzdem 2 Häuser weiter zu der Dachterrasse hoch und haben einfach den beiden Jungs beim Schwitzen zugeguckt.
Und der Olli Welke, der schwitzt ja viel, das, muss man jetzt mal
ja,
sagen.
Ja, aber es war auch wirklich schlimm. Es waren 60 Grad und die hatten dann so, wir hatten dann so Formel 1 Kühlungsgeräte, die sie sich während einer Matz oder eines Interviews, haben die sich diese Schläuche einfach unters Hemd gesteckt, damit einfach diese minus 20 Grad, also eigentlich Trockeneis, so langsam den Brustteppich hochwanderte. Also es war herrlich. Trotzdem, wir haben die Zeit unseres Lebens gehabt. Wir haben im Endspiel auch alles gegeben. Es hat zum Glück geklappt. Tom Bartels hat Mario Götze zum Mach ihn, er macht ihn geschrien. Und damit war für uns klar, dass an diesem Abend es Sportreporter-Dasein-mäßig nicht weitergeht. Also
hat einen vorläufigen Höhepunkt erreicht, würde ich jetzt mal sagen.
Mehmet hat es schön auf den Punkt gebracht und hat gesagt, Matti, ab jetzt geht's bergab.
Ja, das stimmt. Und wobei wir das schon oft im Gefühl hatten, sag ich mal, wenn wir was moderiert haben.
Ja. Aber er hatte natürlich insofern recht, weil was willst du als Sportmoderator mehr erreichen als ein WM-Finale vor 40 Millionen? Deutschland gewinnt auch noch in Brasilien gegen Argentinien, gegen Messi. Das wird niemals getoppt werden. Und das weiß ich auch. Also insofern bin ich da auch überhaupt nicht hinterher nochmal irgendwie so einer Möhre an der Angel irgendwie nachzujagen und sagen, oh, das möchte ich so gerne nochmal erleben. Nee, ich habe alles erlebt, was man, glaube ich, erleben kann, wenn man diesen Beruf ausübt. Und insofern bin ich tiefenentspannt.
Ja, wirst du auch manchmal schon gefragt, wie du denkst, dich zurückzuziehen? Also nicht jetzt so sehr wann oder aber ob du schon über das Wie nachdenkst?
Nee, werde ich nicht. Aber das liegt daran, du bist so viel mit alten Männern zusammen, die irgendwann in den Sonnenuntergang reiten. Also nee, zum Glück.
Beruflich, wohlgemerkt. Beruflich.
Ja, stimmt.
Ja, ja. Aber die reiten ja eben nicht. Die Sonne geht ja nicht unter beim Gottschalk. Verstehst du? Nee. Die Sonne ist ja immer noch am Himmel. Nee. Und Thomas sagt, er reitet immer weiter.
Der reitet auch zum Duracell-Häschen, was immer neue Batterien.
Naja, also du wirst ja auch anders als alle anderen. Du wirst ja überhaupt nicht alt, weißt du? Also von
was?
In den Sonnenuntergang.
Guck dir das mal an, ich bin grau.
Ja, du bist wirklich grau. Ja. Das stimmt. Ich übrigens auch. Guck mal, kannst du sehen. Aber bei mir ist es so eine Mischung aus. Ja, nee. Ich rede mir das noch so in Richtung MILF irgendwie. Aber du hast ja, als du das letzte Mal, glaube ich, bei mir warst, haben wir voreinander gestanden, weiß ich noch, und haben uns wirklich dafür bewundert, also was aus uns geworden ist, ja, weil es war ja wirklich so, Mensch, du bist aber groß geworden, so ein bisschen, ja, und da hast du ein Pilates-Buch damals gemacht und warst total begeistert und jetzt kann ich dir sagen, ich bin nachgezogen, ich schreibe zwar kein Buch drüber, weil das wäre nur ein kleines Booklet bisher, aber ich habe mir einen Reformer gekauft.
Sehr gut.
So, weil ich war in einer Probestunde und dachte mir, auf dem Rücken liegen und auf dem Schlitten sich immer so hin und her zu bewegen.
Das macht dir Spaß, ne?
Das ist meine artgerechte Haltung. Ja, absolut. Man kann ja auch drauf knien zum Beispiel. Und da dachte ich mir,
müsst das jetzt ist ein attraktiver Trainingspartner dazu, sich oben...
Mein natürliches Habitat, sage ich mal. Und deswegen steht er jetzt oben bei mir und wird gar nicht mal so oft benutzt, aber eben ab und zu schon heute Morgen war ich schon drauf.
Siehste? Ich bin natürlich, weil, wann war ich das letzte Mal bei dir? Ja, wie gesagt, da war ich noch nicht graumeliert und hatte noch Streichholzärmchen wegen Pilates. Inzwischen bin ich bin ja schon eine Stufe weiter, also mein Reformer verstaubt, aber ich werde ihn sicherlich irgendwann im hohen Alter nochmal wieder benutzen. Und ich gehe tatsächlich jetzt seit einiger Zeit in Richtung bisschen mehr Gewichte als das eigene Körpergewicht. Und das ist ja Definition,
Das wäre bei mir unmöglich. Bei dir ist das ja leicht.
Ja, auch nicht mehr. Aber das ist ja die Definition von Pilates, also mit dem eigenen Körpergewicht über diese Federn zu trainieren. Und ja, was soll ich sagen? Überall liest man, man muss ein bisschen Krafttraining machen, weil das ist die beste Prophylaxe gegen Demenz früher. Und ich würde sagen, wie heißt du nochmal? Es hat bei mir einigermaßen. Also es macht Spaß, weil so ein bisschen Gewichte ist auch gar nicht so schlimm.
Hast du dich zu Hause komplett eingerichtet? Weil ich meine, jeder von uns hatte ja schon mal so ein doofes Fitnessgerät irgendwo stehen. Ich kenne 1000 Männer, wo das Manufaktum-Rudergerät irgendwie hochkant hinter der Schlafzimmertür steht. Hast du dir jetzt einen kleinen Fitnessraum zu Hause eingerichtet oder ist es wichtig für dich unter Gleichgesinnten im Studio zu? Weil du bist ja nicht so der Typ, der mit anderen gern zusammen schwitzt.
Was ist das denn für ein Vorurteil? Das stimmt ja gar nicht. Ich und Gruppentraining. Nein, ich mache tatsächlich beides. Also ich hab ein bisschen was zu Hause, aber ich gehe auch zweimal die Woche tatsächlich zu einem Trainer und das ist aber auch in einer Halle und da kommen auch andere Leute vorbei und lustigerweise auch andere Leute, die wir kennen, Leon Dreiseitel oder die deutschen Basketballer. Dennis Schröder hat mit diesen Nationalmannschaften auch schon viele Goldmedaillen gewonnen. Der trainiert.
Und dich.
Ja, und der trainiert aber auch Menschen wie mich oder Tommy sehe ich ab und zu, Tommy Schmidt. Jan Köppen läuft jetzt ab und zu auch mal da rein.
Ja, okay, verstehe.
Also alles Jungs, die auch glauben, sie müssen ein bisschen was machen. Das Gute ist aber, das ist alles wahnsinnig uneitel da. Also Arne hat zwei Regeln. Arne hat die Regel, Spiegel sind bei ihm in den Räumlichkeiten verboten. Also da sind keine Spiegel an der Wand. Es ist
und kein Handy mit in den Raum.
Nein, das sowieso nicht. Und Tanktops. Tanktops sind verboten. Ja.
Du bist eine Maschine geworden. Lass es uns so sagen, wie es ist. Und jetzt red nicht dagegen. Die Leute sehen dich ja nicht. Also jetzt hier nicht heute. Weißt du? Und viele wissen vielleicht gar nicht, wer du bist. Und jetzt haben die ein anderes Bild im Kopf. Ja. Verstehst du, was ich meine?
Henning Baum ist ein Zweiglein gegen mich.
Ich habe nur zur Abwechslung, weil wir natürlich auch die Hörer ein bisschen zu Wort kommen lassen wollen, eine kleine Rubrik, die heißt, wie finden wir eigentlich Campingurlaub? Da hat man ja eine tolle Frage für dich ausgesucht.
Ich merke, die Wake-up-Zeit ist schon zu lange her. Du hast ein völlig falsches Bild von mir abgespeichert. Ich habe mehr oder weniger mit 18 Jahren schon Campingurlaub machen müssen. Das hieß damals noch Bundeswehr. Und selbstverständlich war ich da in kleinen Biwakzelten und so. Das haben wir überhaupt nichts ausgemacht. Wenn das Wetter mitgespielt hat, muss man dazu sagen. Wir haben,
und wenn die Füße nicht kalt wurden und wenn es auch nicht...
Aber in so Springerstiefeln werden die Füße nicht kalt. Es war wirklich so, dass wir in unserer zweiten Woche oder so waren wir bei der Bundeswehr tatsächlich in so einem Biwak und es hat irgendwann fürchterlich angefangen zu regnen und zu gewittern und wir waren unter so 30 Meter hohen Eichen und man sagte uns einfach, ja, das müsst ihr jetzt aushalten, sagten die Vorgesetzten, während sie in ihre G-Klasse stiegen und in die Kaserne zurückfuhren, weil es doch etwas nass wurde. Wir wurden da einfach die Nacht mehr oder weniger der Natur ausgesetzt und dass da kein Blitz eingeschlagen ist bei einem furchtbaren Unwetter, war eigentlich eine Sensation. Ja. Also, das heißt, ich bin wetterfest. Campingurlaub habe ich auch gemacht, allerdings nicht nur mit dem Zelt, sondern eher mit so einem Pickup-Camper Camper durch Amerika, den völligen Klassiker mit meiner Frau, damals noch Freundin, da waren wir noch gar nicht verheiratet, mit Alex und ich habe das alles durch, Barbara. Also ich bin total Campingplatz und Campground erfahren.
Total.
Und würde sagen, die Zeit war schön, aber ich mach's jetzt nicht mehr.
Schrecklich amüsant, aber demnächst so eine Weg.
Richtig. Grüße an David Foster Wallace.
Wir haben noch eine Frage. Wie finden wir eigentlich Gelnägel an den Füßen? Da hat sich ja mal einer mit deiner Biografie beschäftigt. Gelnägel an den Füßen.
Was sind denn Gelnägel an den Füßen?
Also da halt, wenn die Nägel der Füße, wenn die mit Gel überzogen sind.
Als Mann
jetzt
oder?
Fragt Matthias, geht das auch anders? Wie soll man es denn sonst
haben? Man muss doch einfach nur anmalen. Was ist denn da das Problem?
Ja, also genau, man kann da auch so Gel drauf machen, dass das ist dann auch das so fast so ein bisschen French Manicure-mäßig ist, ja.
Das ist aber schwer out, oder? Oder ist das wieder schwer in?
Ja, ich bin bei der Fußnummer, keine Ahnung. Also ich habe es immer klassisch bei mir, also ich habe mit meinen eigenen Füßen genug zu tun. Ich kann mich jetzt nicht noch um die Trends der anderen kümmern.
Genau, es ist doch schon mal schön, wenn die Zehen in die gleiche Richtung gucken. Da fangen wir doch schon mal an, wirklich genügsam zu werden.
Und ich habe so einen Freund in Schweden, ein älterer Mann, und der
ist der auch
mir immer
Fußfetischist?
Nein, eben nicht. Und der hat so wahnsinnig schlimme Füße. Also, aber er hat einfach so viel zu tun, sich obenrum in Schuss zu halten, dass er sich für unten hatte, einfach keine Zeit mehr. Und der schickt mir immer, wenn ich ihm dann, der schickt ihm immer, where are you? Und dann sage ich so, ja, ich bin da und da, oder ich stehe auf der Bühne. Und dann sagt er mir, I'm home in front of TV. Und dann schickt er mir dieses Foto, wirklich, was wie ein Meme ist, von seinen Füßen auf so einem Hocker im Vordergrund, scharf, also die Füße scharf und im Hintergrund unscharf, das Feuer oder der Fernseher.
Und
du siehst
umgekehrt
dann immer diese Nägel, die in sehr, sehr schlechtem Zustand sind. Wirklich. Und ich denke mir immer, sieht er das nicht mehr? Ich ziehe immer als erstes diese Nägel groß und denke mir, das kann doch nicht sein, sowas kann man doch nicht im Ernst verschicken.
Aber vielleicht gibst du ihm mal den Hinweis, dass es diese Geltechnik gibt und man,
ja, ganz genau,
und man da wie beim Modell baut, dass man da so ein paar Kerben wieder begradigen kann. Das ist doch
ausgleichen kann.
Ja, das ist doch vielleicht eine ganz gute Idee.
Naja.
Wie ich das finde, du weißt, dass ich früher bei Frauen sehr gerne auf schöne Füße geachtet habe.
Aber ist vorbei, oder?
Also das ist genauso vorbei wie mit dem Campingurlaub, ja?
Man kann sich's nicht mehr aussuchen. Ist sie eine Frau? Ich nehme sie. Ich bin interessiert.
Inzwischen würde ich sogar wirklich noch nicht mal mehr vor deinem schwedischen Freund Abstand nehmen. Nein.
Du brauchst überhaupt keine Füße mehr.
Genau. Was sind denn schon Körperteile? Ja,
ja, aber wirklich.
Hier muss es matchen.
Hier.
Ja, hier muss es matchen.
Ach, Matthias, ist
gute
doch einfach...
Gute Fragen hast du da. Hast du noch eine,
ja, super,
die wahnsinnig auf mich passt?
Und jetzt geht's auch direkt weiter mit einem rasanten Spiel. Lieber Matthias, liebe Barbara, in dieser Woche haben wir wieder alles in die Gästerecherche gesteckt, um auch für Matthias das passende Spiel zu finden. Allerdings wurden wir immer wieder von seinem Körper abgelenkt. Deshalb spielt ihr heute. Es geht nur um die Opti. Wir haben nämlich noch ein paar Fragen zu Matthias Körper. Ja, also unsere Redaktion ist, die sind alle noch sehr jung und die gucken eben noch auf die Sachen. Ist nicht mehr so wie bei uns, wo man sagt, komm, egal.
Haben die alle Gelfüße?
Ja, glaub schon. Okay. Diese Fragen zu klären, haben wir einen kleinen Fragebogen vorbereitet, den ihr bitte gemeinsam ausfüllen sollt. Wir sind sehr, sehr, sehr gespannt, die auch auf die inneren Werte achtende Redaktion. Okay, Haare. Wie ist die Festigkeit und Oberflächenstruktur deiner Haare? Nicht hinten, da ist ja so dünn. Mach mal
schön,
mehr vorne.
Schön,
du musst vorne schön.
Schön. Vorne hier?
Sieht schön. Ja, sieht gut aus. Füllig auch.
Total,
du hast doch an den richtigen Stellen Haare.
Ja, natürlich. Unter den Armen.
Ja, da kommen wir gleich dazu. Wie ist dein Ohrloch? Was heißt das? Papiermännchen in Umschlag? Papiermännchen im Umschlag?
Mein Ohrloch? Ich habe kein Ohrloch, weil ich habe niemals in meinem Leben eine Ohrring tragen dürfen.
Ah, okay. Warte, ich habe hier so ein... Oh, wir wollen hier so... Und muss ich da was aufmalen? Nein, oh nein, guck mal, jemand hat... Das habe ich nämlich vorhin gesehen. Guck mal, von Weiben siehst du aus wie Günther Jauch.
Um Gottes Willen, das ist ja noch... Wie alt ist denn dieses Foto? Und vor allen Dingen, wie alt ist dieser Körper?
Ja, also der Körper ist nicht so schlecht. Jetzt hör mal auf, der ist ziemlich genau an deinem dran, wo dein Kopf ist ein bisschen groß in diesem Modell.
Ja, und vor allen Dingen, da ist noch kein graumelierter Bart. Und das ist ein 20 Jahre altes Bild, oder?
Ja, aber sieht gut aus. Siehst glücklich aus in der Zeit. Also pass auf, ich soll dir jetzt einfach nur so ein paar Fragen einfach zu deinem Äußeren und dann dazu stellen wir uns einfach deinen makellosen Körper vor.
Ja.
Hast du ein Ohrloch?
Nein, nie durfte ich nie haben. Da war meine
Wolltest du aber,
wollte,
oder? Gab
wollte
mal eine
ich,
Zeit, wo du es wolltest. Ja.
15 Jahre, mit 15, 16 Jahren. Wir reden von 1985, 86, wollte ich unbedingt einen Ohrring, wie alle Teenies, also alle halbstarken Teenies, durfte ich nicht. Und dann habe ich es tatsächlich so gemacht, dass ich einen kleinen Ring aus dem Werkzeugkasten von meinem Papa, das war, glaube ich, einfach so ein ein Stahl-Isolierring, den habe ich dann aufgeknipst mit einer Zange und habe den aufgebogen. Und dann, wenn ich das Elternhaus verlassen habe, auf dem Weg zur Schule, dann habe ich mir einen Stahlisolierring als O-Ring so reingebogen und dann bin ich für meine Verhältnisse, dachte ich damals, sehr cool auf dem Schulhof erschienen. So, das war mein Ohrloch. Und als ich dann natürlich wieder nach Hause ging, um auf Kartoffelpüree und Frikadellen zu warten, kurz vorm Erreichen des Elternhauses habe ich ihn dann wieder rausgenommen.
Ausgezogen. Mein Gott, Wahnsinn, du warst schon damals wirklich...
nicht durchsetzungsstark bei den eigenen Eltern. Nein, also ich habe dann auch Verbote akzeptiert und gesagt, okay, also an dieser O-Ring-Nummer kommen wir, glaube ich, nicht weiter, dann spare ich mir das einfach auf und bin vielleicht bei anderen Dingen, auf die ich noch mehr Bock habe als auf einen O-Ring, da bin ich dann vielleicht ein bisschen penetranter und so. Und dann habe ich mir einfach nach dem alten Motto oder das immer wieder aktuelle Motto Choose Your Battles einfach genau das rausgesucht, wo es sich einfach mehr lohnte, irgendwie zu kämpfen. Zum Beispiel nach 2 Wochen BWL abzubrechen in Würzburg.
Ist das Ohr eine erogene Zone? Möchten Teile der Redaktion wissen?
Was ist mit Teilen eurer Redaktion los?
Wo
haben wir bei Maurice denn Defizite? Ne? Ist das immer so körperbetont bei dir?
Natürlich. Bisher bist du super durchgekommen. Wir haben uns doch extrem inhaltlich Fußball, dein Körper. Bisher war noch nichts Schlüpfriges mit dabei. Das ist mir zuletzt bei Steffen Halaschka geglückt, aber davor und danach noch nie.
Okay, ich habe die Frage vergessen. Wie war die nochmal?
Hast du ein angewachsenes Ohrläppchen?
Auf gar keinen Fall. Ich habe wunderschöne Ohren, die könnte ich euch zeigen. Ich muss allerdings diesen Riesenkopfhörer aufsetzen, weil ich zeige, weil der nicht funktioniert.
Also hier. Okay, wirklich, die sind wirklich schön.
Ich hab sehr kleine Ohren, nicht angewachsene Ohrläppchen. Also an meinen Ohren ist tatsächlich nichts auszusetzen. Mit den Ohren bin ich tatsächlich zufrieden. Das ist, okay, gut. Das ist nicht bei vielen Körperteilen so, aber mit den Ohren muss ich sagen, bin ich so.
Gut, lass uns zu deinen Lippen kommen. Wie ist die Feuchtigkeit? Trocken, feucht oder nass?
Gut, ich habe tatsächlich irgendwann mal im Winter, das habe ich aber auch Gott sei Dank abgelegt, weil ich glaube ich das richtige Präparat gefunden habe. Ich hatte in meinem Winter immer trockene Lippen, das hat mich genervt, gerade weil man natürlich Skispringen, minus 20 oder 25 Grad vor der Polargrenze in Kusamo stehend, 5 Stunden draußen, da wird die Lippe schon mal trocken. Und dann diese normalen Produkte, die man dann, da hatte ich keinen Bock drauf, und dann hatte ich welche genommen, mal so einen Lippenstick, den fand ich richtig gut, und zwar so gut, dass ich dann immer genommen habe. Und das darf man ja auch nicht machen. Ne? Man muss das ja alles sehr dosiert einsetzen. Und dadurch, dass ich ja jetzt nicht mehr Skispringen machen muss, ist auch diese Gefahr nicht mehr so da, dass sie zu trocken werden. Auch mit den Lippen 1A, muss ich sagen. Die habe ich übrigens vom Papa. Also man sagt...
Die volle Lippe, dass ich sehr volle
Lippen habe. Und das finde ich gut. Also das habe ich auch an meine Söhne weitergegeben.
Das ist jetzt auch keine Schamiererei. Das hast du wirklich. Und jetzt kann die Zunge gerollt werden. Interessiert uns noch.
Nur so.
Oh ja, kannst du auch noch.
Also das ist einige.
Du hast doch schon gereicht, für die Sportschau hat es gereicht.
Und für Maurice hoffentlich auch.
Ja, der Maurice ist glücklich.
Maurice guckt sich das schön an und es gefällt ihm. Ja?
Bauch behaart und wenn, dann sind da Fusseln im Bauchnabel?
Nein, auf gar keinen Fall. Ich hatte mal einen Nabelbruch und...
Warum hast du zu schwer gehoben?
Ja, anscheinend. Nach dem alten Pastewka-Motto, ich hatte als Kind einen Verdacht auf Nabelbruch, ich kann nicht helfen beim Umzug. Das hat ja Bastian bei Pastewka. Weil in jeder Folge, wenn es einfach nur um einen Getränkekasten ging und so. Ich hatte als Kind Verdacht auf Nabelbruch. Nein, ich nicht. Hagen, mach du das. Und ich hatte blöderweise tatsächlich mal einen, wusste ich aber nicht. Und dann ist das irgendwie, was ist das nochmal?
Beim Gewichtheben kommt das jetzt raus. Da drückt sich ja bei dir wahrscheinlich deine ganzen Innereien,
nicht mehr,
drücken sich da jetzt durch.
Nee, nicht mehr, weil ich hab das tatsächlich in der Corona-Zeit habe ich das operieren lassen und da kommt so ein Netz rein und so. Ist ein ganz minimal invasiver Eingriff. Und deswegen habe ich jetzt, und das zitiere ich gerne, mein Chirurg meinte damals, wenn wir das wieder machen und so, dann hast du den schönsten Bauchnabel der Welt, da kann man Champagner draus trinken. Und ich muss sagen, er hat recht gehabt. Nun trinke ich keinen Alkohol und deswegen kann ich keinen Champagner daraus trinken, aber
auch Mango-Schorle ist ja auch super.
Wobei genau, ein Mocktail mit Schirmchen geht auch.
Und wenn man das Schirmchen so in den Bauchnabel steckt, dann kitzelt es, dann, wenn ich da jetzt in den Bauchnabel rein, dann man hat das Gefühl, da ist, die gesamten Innereien sind irgendwie an dem Bauchnabel festgewachsen. Weißt du, was ich meine?
Ja, so ein bisschen.
Wenn man da so ganz tief rein,
ja, so ein bisschen. Okay. Aber das mit dem Fusseln, das ist wirklich, das hatte mein Papa früher immer und das fand ich so gemütlich. Als ich ein kleiner Junge war, mein Papa hatte wirklich sehr viel Bauchhaar und dann, wenn er dann irgendwie von der Arbeit kam und ich kam dann zum Kuscheln auf Sofa vor dem Fernseher und dann habe ich immer bei meinem Papa immer die Fusseln aus dem Bauchnabel gezogen. Da war ich so 4 oder so. Da kann ich mich aber dran erinnern. Ich fand das irre gemütlich und ich habe mir damals vorgenommen, wenn ich groß bin, möchte ich auch Fussel im Bauchnabel haben. Hat leider nie geklappt.
Aber du hast ja andere Vaterqualitäten, glaube ich. Absolut. Also ich habe letztens gehört, dass ein Australier hat irgendwie 30 Jahre lang seine Bauchfusseln gesammelt und hatte dann insgesamt 7 Gramm Bauchfusseln gesammelt in so einem Schälchen oder so. Gibt ja doch Leute, die da noch mal anders drauf sind als wir.
Ist der befreundet mit deinem schwedischen Fußfreund? Das klingt
Ja, der holt die mit den Füßen, die Sachen da raus. Ach, wie schön. Du machst eine neue Sendung und das finde ich klingt total geil.
Wurde mal Zeit, weil ich habe so wenig, genau. Ja.
Wer knackt die Verbindung? Ja. Klingt für mich ein bisschen nach, wir sitzen im Zug zwischen Berlin und Hamburg und versuchen Netz zu kriegen.
Ja, das ist richtig. Ist auch ein bisschen so. Die Sendung ist sehr, sehr spannend und mal anders. Also es ist eine Quizshow, ja, aber die basiert im Prinzip auf der Idee, alle Quizfragen innerhalb einer Show, und das sind so um die 40, gibt ganz normale Quizfragen, die muss man erstmal beantworten. Und da muss man in jeder Runde aus 3 oder 4 Quiz-Antworten eine Verbindung erkennen, welche Verbindung diese Begriffe haben. Und wenn man alle Runden zusammennimmt, hat man ungefähr tatsächlich 40 Begriffe. Und es gibt eine sogenannte Master Connection, also einen Begriff, der
über allem steht
und mit allen 40 Antworten was zu tun hat. Und wer das knackt, kriegt 25.000 Euro. Die Sendung ist
jeden Tag?
Nee, wir machen 6 Folgen, beziehungsweise wir machen 7, weil wir haben, also als wir die Sendung angeboten haben, habe ich gesagt, klingt super spannend, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert, weil man kann doch nicht 40 Antworten auch so schwer, also nicht die einzelnen Antworten, sondern die Verbindung, dass man nicht irgendwie nach Antwort 5 oder so weiß, hier, ich weiß, sie wollen, alles klar, das ist das Ding. Sondern, ist es entweder zu schwer oder zu leicht. Aber wir haben dann eine sogenannte Nullsendung, also praktisch wie ein Pilot on Air aufgezeichnet, mit Publikum, mit richtigen Kandidaten und allem Zip und Zap. Einfach für uns alle, um mal so rein zu grooven, ob das so funktioniert, ob das Spielprinzip aufgeht. Und was will ich sagen? Diese Nullsendung ist mit Abstand die beste von allen 7 gewesen, weil sie so spannend war. Es war ein unfassbar sympathischer Busfahrer aus dem Bergischen, der ins Finale gekommen ist. Und wir starten immer mit 4 Kandidaten und nach gewissen Runden verabschiedet sich ein Kandidat. Es bleibt am Ende im Finale einer übrig, der die Chance hat. Alle 40, kommt ja drauf an, ob es wirklich auch 40 Antworten gab, die gelöst wurden innerhalb der Sendung. Aber sagen wir mal so zwischen 20 und 40 Begriffen. Aus diesen Begriffen muss er eine Master Connection suchen. Und ich kann's ja spoilern, weil wir wissen ja, ich werde ja nicht verraten, an welcher Stelle diese Sendung ausgestrahlt wird. Es war so spannend und dieser sympathische Busfahrer ist wahrscheinlich, glaube ich, geschafft. Und 3 Sekunden vor Ablauf der Zeit und es war so ein Thrill im Studio, dass wir alle gesagt haben, ja, das Ding
das funktioniert. Ist geil. Es funktioniert.
Ja, es funktioniert. Es geht. Und dann haben wir jetzt werden wir wahrscheinlich auch noch die 7. Folge ausstrahlen. Also es ist echt, es ist mal was anderes. Das ist nicht so Frage-Antwort und Multiple Choice sondern diese Verbindungen rauszukriegen, das ist fürs Gehirn ein solches Training, weil wir, als wir angefangen haben, habe ich auch so gemerkt, wie das Team dann so mitredet und so und alle so, boah, ey,
ja,
das
gibt's, weißt du es denn? Du weißt es. Du weißt es, Oberwort, oder?
Ich
weil
weiß,
du könntest ich, ja,
ich weiß
weil der Oberwort. Jauch zum Beispiel weiß ja auch immer die Antworten, ja. Erst dann, wenn eingeloggt ist,
ja,
sozusagen.
Sagt
also,
er natürlich. Sagt er natürlich, was rein, glaube ich, von der Spieletechnik gar nicht funktioniert. Aber ich weiß es und es ist schon schön, irgendwie mitzuraten oder das Mitraten zu sehen. Nichtsdestotrotz habe ich es dann, also das Oberwort habe ich nicht vergessen, also sind ja bei sieben Sendungen nur sieben Begriffe, aber ich habe die Unterconnections, die habe ich mir nicht alle gemerkt, ich habe die irgendwann mal durchgelesen und so und dann in der Sendung habe ich es im Zweifel schon wieder vergessen und ich merke aber, wie das Gehirn, je öfter man sowas macht, so Verbindungen aus drei Wörtern,
das auch noch.
Dass die Synapsen echt lernen, also das ist echt total spannend, also es hat super Spaß gemacht, kommt jetzt und wie immer an unserem Quiz-Donnerstag in Sat.1.
Ja, The Connection heißt das Ganze. Du hast natürlich schon noch Zeit weiterhin für The Masked Singer. Wann erfährst du bei The Masked Singer, wer mit dabei ist? Also
im Vorfeld. Also ich bin ja einer von diesen 8 Auserwählten, die wissen, wer drunter ist. Was ich
8 Leute. 8 Leute gibt's nur.
Ja, wir versuchen, okay. Wir suchen den
Kreis klein halten.
Total, ja. weil letztendlich ist das ja das Goal. Wenn das irgendwie rauskommt und so, dann ist diese ganze Rateshow natürlich völlig hinfällig. Also wir versuchen den Kreis so klein wie möglich zu halten. Das gelingt ja auch. Es ist ja bisher noch nie rausgekommen. Aber das basierte tatsächlich auf der ersten Staffel, weil als mir ProSieben das angeboten hat, habe ich gesagt, ich habe die Sendung tatsächlich kurz vorher in Amerika gesehen, im Urlaub, und habe gesagt, das ist so eine so geile Show. Das wäre total cool, wenn es die in Deutschland gäbe. Ich weiß nicht, ob Deutschland für so einen Quatsch letztendlich bereit ist, ob die Deutschen, ob die Deutschen sowas überhaupt begreifen und Bock drauf haben. Und dann habe ich von ProSieben mir tatsächlich sagen lassen, über welche Promis reden wir denn hier? Und wenn es dann wirklich so die im Achtelfinale ausgeschiedene Bachelorette gewesen wäre, ja, da hätte ich eher gesagt, schwierig. Aber als man mir dann gesagt hat, ja, erste Staffel ist dabei, Max Mutzke, und als dann diese ganzen Namen fielen, Leute, die auch wirklich gut singen können und trotzdem sich darauf einlassen, dann habe ich gesagt, okay, mache ich's. Und weil das so gut geklappt hat und weil die erste Staffel ja auch bombastisch lief, sind wir im Prinzip dabei geblieben oder bin ich auch dabei geblieben, die immer vorher zu erfahren. Es ist natürlich ein gewisses Restrisiko dabei, weil alle sagen, du darfst dich nicht verplappern, du weißt es schon, ne? Ich so, ja, ich weiß es schon.
Da verplappert man sich ja nicht,
ja,
finde ich.
Es ist schon manchmal so, wenn natürlich irgendeiner dann natürlich auch im Rateteam dann auf der richtigen Fährte ist und dann fällt halt der Name und so und dann musst du ja trotzdem versuchen, einigermaßen Pokerface zu halten. Oder wenn die halt auch durchdrehen auf der Bühne, ne? Also Didi Hallervorden als Chamäleon ist da ja immer rumgerannt, wie so, den konntest du ja gar nicht mehr einfangen.
Und du wolltest schon sagen, Didi, reiß dich zusammen.
Jetzt kommst du mal hierher, Didi. Und so, ich war kurz davor, das war wirklich die knappste Situation. Jetzt kommst du auch mal her, Chamäleon. Und das war wirklich so eng. Ne? Aber ich meine, als er dann rauskam und sagt, Dance Monkey, Dance Monkey, Dance Monkey, oh, oh, oh. Da hatte natürlich ganz Deutschland keine Fragen mehr, ob das jetzt Didi Hallervorden ist oder nicht. Aber das ist ja trotzdem so schön. In der Sekunde weißt du es erst, wenn die Mütze abgenommen wird. Und deswegen bin ich einfach dabei geblieben, es vorher zu wissen, weil es dann auch schön ist, so ein bisschen mit dem Rateteam zu gambeln.
Klar.
Ich weiß es
aber
immer.
Aber bist
kurz
du mit den Leuten in Kontakt? Weil du hast ja die ein oder andere Nummer von Max Mutzke oder wem auch immer. Rufst du da mal unter der Woche an und sagst, ich freue mich auf dich am
das machen wir
Wochenende?
Das machen wir tatsächlich nicht, weil, also um auch die vor mir so ein bisschen im Tunnel zu lassen, wir sehen uns faktisch wirklich nur in den Proben auf der Bühne und in der Show. Hinterher dann, wenn die Staffel vorbei ist und wir alle anstoßen und so, dann liegen wir uns alle in den Armen. Aber auch innerhalb der Woche oder innerhalb einer Staffel habe ich keinen Kontakt, auch nicht schriftlich, weil ich ihnen auch nicht praktisch, ja, sie so ein bisschen in die Gefahr begeben möchte, dass sie aus ihrer Rolle rauskommen, weil es ist wirklich am besten, die haben die Scheuklappen auf und gehen auf die Bühne, liefern ab, als wenn man dann zwischendurch immer schreibt, hey, was war das denn? Der Song lag dir ja mal so gar nicht, was? So ungefähr. Nee, das lassen wir sein.
Sagst du es deiner Frau? Sagst du es Alex?
Tatsächlich nicht immer. Also ich sage, wenn sie, also natürlich vorher nicht, ich darf das ja eigentlich auch überhaupt nicht, aber wenn ich so merke, sie ist auf der richtigen Spur und sagt, sag mal, das ist so und so, dann kann ich natürlich zu Hause, nicht so ganz geheim gehalten, aber da sie ja auch schweigt wie ein Grab, ist das vielleicht auch noch in Ordnung. Aber mein Jungs zum Beispiel, als sie noch vor ein paar Jahren das auch intensiv ab und zu mal reingeguckt haben, nein, auf gar keinen Fall. Aber
das wäre so lustig, wenn die morgens in der Schule alles erzählen. Mein Papi hat es mir erzählt gestern. Ich weiß es.
Ja, sicher. Natürlich ist Alexander Klavs Mülli Müller. Was glaubt ihr denn?
Also mein Management sagt immer, sehr lustig, weil man muss sich ja auch eine ganze Weile blocken und auch viele Tage und so. Und deswegen, also ich wurde schon auch vielleicht ein, zwei Mal angefragt und dann hat die Claudi immer zu mir gesagt, du musst da gar nicht mitmachen, weil die vermuten ja die ganze Zeit, dass du da drunter steckst. Da war mal irgendeine und da haben immer alle gesagt, ich glaube, das ist die Barbara Schöneberger. Dann meint die Claudi, ideal. Du bist die ganze Zeit irgendwie im Gespräch.
Die ganze Zeit wird dein Name gedroppt und
du bist aber zu Hause.
Ja, allerdings... Allerdings entgeht dir die Gage, Barbara, und die ist,
ja, ich weiß.
Die ist nicht
und die ist, kleinlich. Ist die gut? Ist die gut?
Ja,
ist die gut?
Ja, das ist gut,
das ist gut zu wissen.
Weil wir natürlich, das weißt du doch, wenn du ein einstelliges Management hast, dann wird sie dir die sicher weitergereicht haben. Also auch hier nochmal, bist herzlich eingeladen, dabei zu sein. Das würden wir natürlich sehr, sehr begrüßen, aber wir würden nicht sagen, an welcher Staffel, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, weil das wäre ja dann nicht so schlau.
Wann geht denn die nächste Staffel los eigentlich?
Jetzt im Winter.
Ach, das ist doch fantastisch, da läuft doch alles gut. Wir haben noch ein paar Hörerfragen. Die gehen ganz weg von den Frauen. Hast du einen Hobbyraum und was machst du da?
Einen Hobbyraum hab ich nicht. Nee, einen Hobbyraum habe ich nicht.
Hast du so ein Zimmer, wo du dich mal zurückziehen kannst, wo nur deine Sachen sind und wo du dich so verwirklichen kannst, wie es dir gefällt?
Nee, aber es ist tatsächlich, ich habe tatsächlich einen Raum, wo man ein bisschen sporteln kann und das finde ich gut. Da ist ein großer Fernseher und wenn ich da wieder 5 Stunden Wimbledon gucken will, dann mache ich das halt genau da, weil dann die Family sagt, nein, nicht die ganze Zeit hier im Wohnzimmer, klock, 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 geh dahin und so und dann gucke ich das da und mache ein bisschen Sport dabei und das ist super.
Ich hatte mal einen Freund und der hatte ein Motorrad und der hatte auch ein paar Autos und so und das war der Einzige, der sich mal so ein bisschen Zeit für sich gewünscht hat irgendwie und das habe ich damals sehr ungern nur zugelassen natürlich, weil ich habe ihn auch schon also voll in Beschlag genommen und dann habe ich ihm am Haus war so eine kleine Holzgarage angebaut, musste ich erstmal so Lack auftragen, weil das Mauerwerk bröckelte schon so und dann habe ich ihm das alles so rot gestrichen und habe so Plakate aufgehängt.
Das ist ja laufend.
Ihm so eine Eckbank hingestellt und da stand dann sein Motorrad. Da habe ich dann gesagt, hier, so Plakate mit so nackten Frauen, die sich so über so Ducatis lehnen.
Pirelli-Kalender und so, ja.
Hier kannst du dich austoben und hier kannst du mal ganz für dich sein. Hat er dann nicht in der Form genutzt, wie ich mir das vorgestellt habe. Wenn er von Garage redete, meinte er immer so einen etwas größeren Raum, wo man so an seinen Oldtimern vorbeischreitet.
Du hast ihm so ein Michel aus Lönneberger Schuppen zusammengeklöppelt.
Mit so einer quietschenden Tür.
Hier hast du auch ein bisschen Holz. Und dann kannst du auch ein bisschen schnitzen. Und ich mach erst die Tür wieder auf, wenn du ein Männchen gemacht hast.
Aber ich war schon immer, also ich habe schon immer versucht, Wünsche zu erfüllen, auch wenn sie manchmal ein bisschen zu groß waren.
Find ich gut. Für
welche Firma würdest du Werbung machen?
Auf gar keinen Fall für Haarfärbemittel, weil das kommt jetzt vermehrt. Aber ich weiß auch, ich habe neulich Caro und Annette Frier getroffen und sie haben mir wunderbare Ausschnitte gezeigt von der Serie, wo du auch mitgespielt hast, wo es ja auch wirklich so schöne Szenen gibt. Ich sage nur, meine Haut ist weich wie Seide. Wie es weitergeht, werden unsere Zuschauerinnen und Zuschauer dann in Satz 1, aber es ist ein schöner Reim. Ja?
Also du kriegst Haarfärbeprodukte und ich kriege wirklich jetzt sehr viel zum Thema Frauengesundheit.
Das hat Annette
fortschreitende Austrocknung des Körpers, Problemhaut, Haarausfall, Schlaffheit, Müdigkeit und ich muss ganz ehrlich sagen, und ich sage es nicht ungern, von all dem ist bei mir aber wirklich einfach noch gar nichts zu merken.
So.
Und deswegen, ich bin noch die mit dem Nivea-Ball am Strand rumspringt, weißt du, mit der straffen Haut. Ich bin noch nicht da, wo man sagt, jetzt wird's problematisch und ich brauche jetzt mehr Feuchtigkeit und so.
Dann sag das doch mal der Werbebranche, das ist doch sehr, sehr gut, dann können die das auch mal lassen. Aber ich habe tatsächlich dann die ein oder andere Anfrage hier, was weiß ich, keine Ahnung, das ist die grauen Haare und so, die kann man ja wunderbar wegfärben und so. Habt ihr eigentlich einen nassen Helm auf? Ich meine, ganz ehrlich, zum ersten Mal in meinem Leben sehe ich einigermaßen aus und zwar nur, weil es grau meliert ist. Und das machen soll. Es gibt nichts, es gibt wirklich nichts Unwürdigeres, als sich als Mann die Haare zu färben. Ja. Silvio Berlusconi kann nicht mehr zuhören, aber alle anderen, die das auch machen.
Der Giuliani, weißt du noch, der New Yorker Bürgermeister, dem dann in der Pressekonferenz, weil er so schwitzen musste, ist ihm dann die Farbe da war auch noch so ein bisschen Streuhaar, glaube ich, wurde damit verarbeitet.
Es geht ja auch gar nicht,
das Gesicht gelaufen.
Es geht ja auch gar nicht darum, dass es irgendwie verläuft, sondern es geht darum, dass es jeder sieht. Ja, also alle Männer, die glauben und so, natürlich, mit 55 Jahren sehe ich halt aus wie Winnetou. Nein, in Wirklichkeit sicherlich nicht.
Ja? Und Winnetou sah haarmäßig auch scheiße aus, ehrlich gesagt. Der Ansatz war immer unnatürlich. Ja. Es ist mir früher schon aufgefallen.
Und deswegen lasst es bitte sein. Ja? Also A, mich zu kontaktieren, ob ich die grauen Haare weggefärbt werden möchte. Und auch alle Männer sollten es tatsächlich sein lassen. Ich habe George Clooney neulich wieder gelesen.
Der hatte ja für sein Musical die Haare gefärbt. Und das sah so schrecklich aus.
Und er hat gesagt, er wird den Tag lieben, dass er sich wieder diese ganze Scheiße aus seinen Haaren waschen kann, damit er wieder so aussieht, wie er aussieht. Weil es sieht unecht aus und jeder Mann und auch alle, die sich jetzt zu Recht angesprochen fühlen, sofort unter die Dusche, spült es aus, lasst es so, weil es sieht jeder. Und wenn man es erst gesehen hat, dann wird's doppelt schlimm.
So, ich möchte dagegen nochmal sagen und einen fröhlichen Aufruf an die Werbebranche starten. Das mag für Männer gelten. Ich dagegen würde mich sehr freuen über einen, wie auch immer, grau überdeckende Haartönung. Ich bin weiterhin ein offener Gesprächspartner in diesem Bereich.
All und meine Produkte bitte an Barbara schicken. Alles, was brünett ist, einfach umtauschen im Regal und einfach ab zu Barbara.
Ganz genau. Also ich warte drauf und ich kann dir eins sagen, Matthias. Mein Körper hat sich vielleicht ein bisschen verändert, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, aber meine Haare sind immer noch die gleichen.
Wunderschön. Aber als erstes werde ich die Fußnägel kontrollieren.
Ja klar, das machen wir dann mal in aller Ruhe. Jetzt bedanke ich mich erstmal bei dir, dass es deine wirklich knappe Zeit zugelassen hat, dass du dich zurückgezogen hast mit mir. Es war wundervoll, vielen Dank.
Ich habe das hier alles aufgezeichnet für dich. Das war toll, danke, liebe Grüße.
Tschüss. Was war das ein schönes Gespräch? Ich finde, der Opti kann jetzt öfter kommen.
Absolut, absolut.
Und ich meine, mit Mask Singer, das ist so eine erfolgreiche Sendung. Ich weiß, das scheint ja auch auf uns runter, sag ich mal. Weißt du? Weißt du? Wir können uns ja auch ein bisschen in diesem Glanze und des Erfolges irgendwie sonnen.
Das scheint auf dich runter und dann noch viel weiter unten noch ein ganz kleines bisschen so ein Reststrahl auf mich.
Auf dich. Wir profitieren. Wir sind hier die absoluten Profiteure und so wird es auch wieder nächste Woche sein. Wir freuen uns schon auf unseren nächsten Gast und ihr seid dann hoffentlich wieder mit dabei. Tschüss.
Vielen Dank. Bis nächste Woche.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de